Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Dass die Endlagersuche sich zu einem Endlos-Thema entwickelt, kritisiert die Ex-Umweltministerin Barbara Hendricks. Sie fordert eine Beschleunigung der Suche nach einem Aufbewahrungsort für Atommüll, unser erstes Thema. Außerdem im Programm: Schattenfinanzzentren fördern fossile Projekte von Unternehmen, was sich gegen die Klimaziele richtet. Das steht im Bericht des Tax Justice Network. Wiederaufbau. Wie sieht es im libyschen Derna ein Jahr nach der Flutkatastrophe mit tausenden Toten und Vermissten aus? Tierschutzorganisationen übergeben Bundestagsabgeordneten heute Petitionen gegen den Handel mit Exoten. Dazu ein Gespräch mit Femke Hustert von Vier Pfoten. Um Apps und den Datenschutz geht es schließlich im Verbrauchertipp am Beispiel von Lautsprecher-Apps. Wohin mit dem Atommüll? Die Frage stellt sich seit Jahrzehnten und es könnte weitere Jahrzehnte dauern, bis Deutschland eine Antwort darauf gefunden hat. Der staatliche Suchprozess nach einem Endlagerstandort könnte noch 50 Jahre dauern. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Öko-Instituts, wie Deutschlandfunk-Recherchen im August ergaben. Nein, nein, so lange werde es nicht dauern, sagt das Umweltministerium, visiert jetzt aber Mitte der 2050er Jahre an. Auch das ist weit entfernt vom eigentlich gesetzlich vorgesehenen Datum, was eine Vorgängerin der heutigen grünen Bundesumweltministerin Steffi Lemke deutlich kritisiert. Mehr von Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio.
Die ehemalige SPD-Umweltministerin Barbara Hendricks kritisiert, dass sich die Suche nach einem Atommüllendlager noch um die 50 Jahre hinziehen könnte.
Ich finde, das geht so nicht,
sagte Hendricks im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Sie hatte 2017 das aktuell geltende Standortauswahlgesetz verantwortet. Es sieht vor, dass ein Endlagerstandort 2031 benannt wird. Einem Forschungsbericht zufolge wird sich dieser Prozess jedoch bis 2074 hinziehen.
Ich halte das dann wirklich für ein echtes Versagen, was nicht so bleiben darf.
Die ehemalige SPD-Umweltministerin sieht die Bundesregierung, konkret die grüne Umweltministerin Steffi Lemke, in der Pflicht, jetzt zu handeln, um Beschleunigungsmöglichkeiten zu identifizieren.
Ich würde es, wenn ich noch Ministerin wäre, nicht akzeptieren, einfach so zu sagen, wir schaffen das nicht bis 2031.
Konkret müsse auch der mit der Suche befassten Bundesgesellschaft für Endlagerung deutlich gemacht werden, dass diese Verzögerung nicht tragbar sei.
Die haben aktuell gar keinen anderen Auftrag, als bis 2031 einen Standort zu benennen. Natürlich mit Bürgerbeteiligung, natürlich auf wissenschaftlicher Grundlage und nicht einfach so. Aber dafür sind ja auch 14 Jahre vorgesehen gewesen.
Die BGE sucht, plant, baut und betreibt später das Endlager. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung beaufsichtigt diesen Prozess. Weil es trotz gesetzlicher Frist lange keinen praktischen Zeitplan gab, hatte das BASE das Öko-Institut mit einer Berechnung beauftragt. 2022 präsentierte dann die BGE erstmals einen Zeitplan mit dem Best-Case-Szenario 2046 für die Standortfestlegung. Das Öko-Institut hat nun 2074 als Best Case berechnet. Nach Bekanntwerden dieses Datums bekräftigte das Bundesumweltministerium, erklärtes Ziel sei, das Verfahren zu beschleunigen. Eine umfassende Diskussion darüber soll nach dem Willen des Ministeriums aber erst nach der Festlegung von Standortregionen stattfinden, also nach 2027. Das Umweltministerium geht derzeit davon aus, dass ein Endlagerstandort Mitte des Jahrhunderts benannt werden kann. Doch das ist aus Sicht der ehemaligen Umweltministerin Barbara Hendricks nicht ausreichend.
Nein, das gefällt mir auch nicht. Denn wir hatten uns ja auch was dabei gedacht, als wir das Gesetz gemacht haben. Das ist ja mit großer Mehrheit im Deutschen Bundestag verabschiedet worden. Und unsere Vorstellung war damals, dass im Jahr 2050 die Befüllung des dann fertig errichteten Endlagers beginnt.
Dass die Suche nach einem Endlager Standort Jahrzehnte länger dauern dürfte, ist auch ein Problem für die Zwischenlager. Für einige davon laufen die Genehmigungen bereits in den 30er Jahren aus. Die Menschen in den betroffenen Orten stehen vor weiteren Jahrzehnten mit Atommüll in der Nachbarschaft, oberirdisch gelagert und damit weniger sicher als in einem tiefen Endlager.
Ich bin schon sicher, dass wir das beherrschen können. Ich würde jetzt den Bürgerinnen und Bürgern keine Angst machen wollen, aber es ist ein Zwischenzustand, der beendet werden muss. durch ein Endlager.
Auch das nationale Begleitgremium zeigte sich in seiner letzten Sitzung Anfang September irritiert über die verlängerten Zeitabläufe und kritisierte auch die verzögerte Kommunikation darüber. Trotz Vorliegen der Forschungsergebnisse seit Februar wurden sie erst im August vom BASE veröffentlicht. Dies schade dem Verfahren, so der Co-Vorsitzende des Begleitgremiums Armin Grunwald.
Die frühere Bundesumweltministerin Barbara Hendricks fordert eine Beschleunigung der Suche nach einem Endlager für Atommüll. Wer ein neues Gasfeld erschließen oder eine Ölförderstätte errichten will, der braucht dafür nicht nur entsprechendes Material und Ingenieure, sondern auch Geld. Kapital, mit dem man diese Projekte finanzieren kann und das oft Banken und andere Finanzinstitute zur Verfügung stellen. Doch in diesem Zusammenhang wird dem globalen Finanzsystem immer wieder vorgeworfen, im Widerspruch zu Klimazielen zu handeln. Welche Rolle sogenannte Schattenfinanzzentren dabei spielen, hat das Tax Justice Network untersucht und heute seinen Bericht vorgestellt. Gregor Lischka mit den Details.
Wenn man Nachhaltigkeit sucht, so suggeriert das beispielsweise diese Werbung der französischen Großbank BNP Paribas, findet man sie in der Finanzbranche, einem hellen, grünen Ort mit fröhlicher Musik.
BGL BNP Paribas supports you in your sustainable transition projects.
Von Schattenfinanzzentren ist in solchen Clips eher selten die Rede.
Schattenfinanzzentren sind eine Art von Steueroasen, die auf Finanzgeheimnisse spezialisiert sind. Das heißt, sie ermöglichen Unternehmen, aber auch Individuen, ihre Aktivitäten, ihre Eigentumsstrukturen, ihre Profite und so weiter von der Öffentlichkeit zu verbergen.
Erklärt Franziska Mager vom Tax Justice Network, einem internationalen Zusammenschluss von NGOs, die zum Thema Steuervermeidung und Steueroasen arbeiten. Ihren Recherchen zufolge wandern schätzungsweise 2/3 aller Gelder, die tatsächlich von Banken für fossile Brennstofffinanzierungen vergeben werden, über solche Schattenfinanzzentren.
Man denkt da immer auch so ein bisschen an so tropische Inseln irgendwo. Das stimmt nur bis zu einem bestimmten Grad, denn wir klassifizieren auch in unserem Index Orte wie die Niederlande, aber auch Staaten in den USA wie Delaware als Schattenfinanzzentren.
Der Vorwurf, diese Adressen mit ihren vergleichsweise laxen Steuervorschriften und Transparenzregeln werden von großen Geschäftsbanken und Öl- und Gaskonzernen ausgenutzt, nämlich um weiterhin, sozusagen über Bande, miteinander klimaschädliche Geschäfte machen zu können, ohne dass dies an die Öffentlichkeit gerät.
Es ist absolut weit verbreitete Praxis in diesen fossilen Brennstoffunternehmen, dass Tochtergesellschaften oder eben Subunternehmen in Schattenfinanzzentren gegründet werden. Innerhalb des Konzerns werden dann die Finanzierungen und die Mittel verschoben, um bestimmte fossile Brennstoffaktivitäten an anderen Standorten auszuweiten.
Die offiziellen Nachhaltigkeitsberichte von großen Banken und die darin offengelegten Finanzierungen von fossilen Konzernen würden daher auch nur einen Teil der Wahrheit zeigen, so Franziska Mager.
Denn Banken müssen nur darauf Bezug nehmen in ihren jährlichen Berichten und Klimaberichten, was sie offiziell wissen. Und verfolgen eben keine klare Linie der Transparenz, was die Gesamtheit des Brennstoffkonzerns angeht, mit all seinen Tochtergesellschaften.
Die Reaktionen der Banken auf die Recherche des Tax Justice Networks sind dem Bericht beigefügt. So verweisen die französische BNP Paribas oder auch die Deutsche Bank in ihrem Antwortschreiben darauf, man würde strenge Kriterien für die Vergabe von Finanzierungen an Fossilkonzerne anlegen und diese auch befolgen. Man könne aufgrund des Bankgeheimnisses allerdings keine Daten zu spezifischen Kunden offenlegen, so etwa die BNP Paribas. Auch seien einige der in der Recherche genannten Unternehmen in den sogenannten Schattenfinanzzentren nicht direkt an der Erschließung und Produktion von fossilen Brennstoffen beteiligt. Aus Sicht von Franziska Mager treffe genau dies jedoch den Punkt.
Das heißt, keine explizit als solche benannten Kohlestoffprojekte oder neuen Gasprojekte werden mehr gefördert. Wo jetzt aber die Banken die Augen zumachen, ist, wenn ein Sub-Sub-Sub-Unternehmen, sagen wir mal von Glencore oder Aramco, dem nachgeht.
Aus Sicht von Franziska Mager vom Tax Justice Network haben die Themen Steuergerechtigkeit auf der einen und Klimagerechtigkeit auf der anderen Seite daher mehr gemeinsam, als man denkt. Komplexe internationale Unternehmensstrukturen und Schattenfinanzzentren sorgen für Intransparenz und die Umgehung von Vorschriften. zum Gunsten der Konzerne, zum Nachteil der Allgemeinheit.
Gregor Lischka über den Bericht des Tax Justice Networks über die Rolle von Schattenfinanzzentren bei der Finanzierung klimaschädigender Projekte. In der Nacht zum 11. September 2023 verwüstete eine Flutwelle die ostlibysche Stadt Derna und riss ganze Stadtviertel ins Meer. 4.000 Menschen starben, 8.000 werden noch immer vermisst. Ein Jahr später sitzt der Schmerz noch tief in Derna. Aber der Wiederaufbau hat begonnen und manchen auch wieder Hoffnung gegeben. Seit 40 Jahren sei in der ganzen Region nicht mehr so stark investiert worden, sagen die Menschen in Ostlibyen. Woher das Geld für den Wiederaufbau kommt, das ist jedoch unklar. Moritz Behrendt berichtet aus Derna.
Samira Abdelhadi schaut in eine große karierte Plastiktasche. Handtücher sind da drin, Bettlaken, Shampoo und Zahnbürsten. Mit ihrem Mann und zwei ihrer vier Kinder ist sie in eine alte Basketballhalle gekommen, um Hilfsgüter abzuholen. Verteilt werden sie von der NGO Pulse. Die private Organisation bietet auch ein Programm an für Kinder, die nach der Flutkatastrophe traumatisiert sind. Samira Abdelhadi ist dafür sehr dankbar.
Die Kinder weinen immer noch jeden Morgen. Wenn sie Regen hören, sagen sie, die Flut. Wenn sie einen Sturm hören, sagen sie, lasst uns hier weggehen, wir werden sterben, Mama.
Samira Abdelhadi und ihre Kinder konnten sich vor einem Jahr gerade so in Sicherheit bringen. Aber sie mussten mit ansehen, wie ihr Schwager von der Flutwelle davongerissen wurde. Mindestens 4.000 Menschen starben damals in Derna. Von 8.000 weiteren fehlt noch immer jede Spur. Vermutlich wurden sie weit ins Meer getrieben, als die Wassermassen in der Nacht über die Stadt hereinstürzten und ganze Stadtviertel mit sich rissen. Jeder in der 100.000 Einwohnerstadt Derna hat Angehörige oder Freunde verloren. Der Bedarf an Hilfe ist auch ein Jahr nach der Katastrophe riesig, erzählt Malak Al-Hanouchi, die Chefin der libyschen Hilfsorganisation. Auch ihr Haus wurde zerstört, zurück kann sie noch nicht. Der Fluss Wadi Derna, heute nicht mehr als ein Rinnsal, teilt die Stadt in zwei. Wo früher Häuser standen, ist heute nur noch eine mehr als 100 Meter breite staubige Furche zu sehen. Mittendrin Kräne und Bagger. Die Brücken über den Fluss werden wieder aufgebaut, auch abseits der am schwersten betroffenen Gebiete gleicht Derna einer großen Baustelle. Es entstehen neue Wohnhäuser, Schulen werden instand gesetzt, auch ein seit Jahren stillgelegtes Krankenhaus wurde gerade wieder in Betrieb genommen. Verantwortlich für den Wiederaufbau ist Belgasem Haftar, einer der Söhne von General Khalifa Haftar, der autoritär über den Osten Libyens herrscht. Voller Stolz zählt Belgasem auf:
Bei der Stromerzeugung, der Trinkwasserversorgung und dem Wiederaufbau von öffentlichen Gebäuden und Wohnungen in Derna, überall kommen wir gut voran.
Über umgerechnet etwas mehr als 2 Milliarden Dollar soll der Wiederaufbaufonds für Derna verfügen. Wo genau das Geld des Fonds herkommt und wie es ausgegeben wird, sei allerdings alles andere als transparent, sagt Wolfram Lacher, Libyen-Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Kontrolle über den Fonds nutze den Haftars in doppelter Hinsicht.
Sie profilieren sich als Erbauer im Osten. Davon profitieren sie politisch, aber es gibt auch zahlreiche Hinweise darauf, dass sie finanziell davon profitieren. Es ist von Korruption die Rede, davon, dass das Geld für die Aufträge teilweise eben wieder zurück in die Taschen der Haftar-Söhne fließt.
Ausgelöst wurde die Flut vor einem Jahr durch einen Sturm und heftigen Starkregen. Dass sie so tödlich wurde, lag aber daran, dass zwei Dämme oberhalb der Stadt brachen. Jahrelang waren sie nicht gewartet worden. Im Juli wurden 12 staatliche Beamte zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Angeklagt waren sie wegen Verbrechen wie Fahrlässigkeit, Totschlag und der Verschwendung öffentlicher Gelder. Hochrangige Politiker zogen allerdings keine Konsequenzen.
Niemand kann die Verantwortung für das tragen, was in Derna passiert ist. Das war höhere Gewalt. Kein Land der Welt hätte das verhindern können.
Sagt Agila Saleh, Präsident des Parlaments mit Sitz in Tobruk weit im Osten Libyens. Saleh war schon zu Zeiten des Langzeitherrschers Muammar Gaddafi ein mächtiger Strippenzieher in Libyen. Heute ist er ein enger Verbündeter von General Haftar. Vor einem Jahr, wenige Tage nach der Flut, hatten hunderte Menschen in Derna gegen die Tatenlosigkeit der Politik demonstriert. Heute äußert in der Stadt kaum jemand offene Kritik an den Mächtigen. Malak Al-Hanouchi von der Hilfsorganisation Pulse ist ziemlich dankbar für den Wiederaufbau.
Derna ist eine schöne Stadt, aber hier fehlten früher Orte für die einfachsten Freizeitaktivitäten wie Spielplätze. Zum Glück gibt es die jetzt. Sie sind zu wichtigen Orten geworden, wo die Menschen zusammenkommen, sogar Frauen.
Sogar Frauen. Derna ist eine streng konservativ-islamische Stadt. Auf den meisten öffentlichen Plätzen sind nur Männer zu sehen. Der Wiederaufbau nach der Flut, so hofft Malak al-Hanouchi, könnte auch die Kultur der Stadt verändern.
Heute vor einem Jahr erreichte eine zerstörerische Flutwelle die Stadt Derna im Osten Libyens, die nun wieder aufgebaut wird. Schlangen, Echsen, Frösche und vieles mehr. Exotische Tiere fürs Wohnzimmer werden nach wie vor gehandelt, und zwar ohne, dass eine bundesweite Regelung dafür vorliegt. Daran ändert wohl auch der aktuelle Referentenentwurf für ein neues Tierschutzgesetz nichts. Das kritisieren Tierschutzorganisationen. Sie übergeben heute 4 Petitionen an Bundestagsabgeordnete. Femke Hustert leitet das Berliner Büro von 4 Pfoten, Stiftung für Naturschutz nicht, sondern für Tierschutz. Ich habe sie gefragt, was die Organisationen verlangen.
Ja, also die wichtigsten Forderungen aus Sicht von 4 Pfoten und auch den anderen Tierschutzorganisationen ist, dass jetzt wirklich während der Überarbeitung des Tierschutzgesetzes die Chance besteht, endlich eine Positivliste für den Handel und für die Privathaltung von Heimtieren im Gesetz zu verankern. Das heißt also, dass es eine Liste, bei der eine Expertenkommission festlegt, welche Tierarten überhaupt für den Handel und für die Privathaltung geeignet sind. Und dabei müssten bestimmte Aspekte berücksichtigt werden, also beispielsweise der Tierschutz, der Artenschutz, Naturschutz, aber eben auch Gesundheitsrisiken und Sicherheitsrisiken. Und was auch jetzt ganz wichtig wäre, im Gesetz zu regeln, das wäre, dass es ein Handelsverbot von Wildtieren auf Online-Marktplätzen und über Social-Media-Plattformen gibt, weil es ist tatsächlich jetzt einfach möglich, ganz ohne Vorwissen, ohne Beratung, dass man sich eben solche Tiere einfach kaufen kann auf den Online-Plätzen. Und was auch eine sehr wichtige Forderung ist, ist, dass es endlich eine verpflichtende Tierbörsenverordnung gibt, weil momentan gibt es nur Richtlinien, die eben nicht verpflichtend sind für die Tierbörsen.
Welche Tiere würden Sie denn aufnehmen auf diese Positivliste und welche auf keinen Fall?
Also für uns ist es ganz wichtig, dass das nicht wir jetzt vorwegnehmen, sondern dass das tatsächlich eine unabhängige Expertenkommission durchführt. Wir wollen, dass das eine ganz rechtssichere Liste wird, und deswegen möchten wir da jetzt gar nicht vorgreifen und sagen, Tier XY sollte da draufstehen oder eben nicht. Das muss dann in einem transparenten Verfahren erarbeitet werden. Da müssen Kriterien festgelegt werden, um dann zu schauen, wie bei so einer Checkbox, erfüllt das Tier oder diese Tierart das, ja oder nein? Und dann entweder kommt es auf die Liste oder eben nicht. Da wird sich sicherlich so eine Kommission dann auch zu Rate ziehen, welche Tiere sind eigentlich überhaupt im Handel momentan, und sich insbesondere die dann auch anschauen und dann eben gucken, gibt es biologische Informationen, gibt es Studien zu diesen Tieren etc. pp. Und da ist uns wichtig, dass wir da jetzt nicht vorgreifen.
Warum machen Sie das? Welche Probleme sehen Sie denn im Zusammenhang mit exotischen Tieren in der Wohnung? Für die Tiere zum einen, aber unter Umständen auch für ihre Halter und deren Gesundheit?
Ja, also da gibt es tatsächlich eine ganze Reihe an Tierschutzproblemen, die wir sehen. Und das beginnt eigentlich schon ganz direkt am Anfang des Handels, nämlich wenn diese Tiere überhaupt erst eingefangen werden. Viele der gehandelten Tiere sind Wildentnahmen. Und da kommt es natürlich zu Verletzungen beim Fang. Und dann gibt es eine ganz massive mangelhafte Versorgung während des weiteren Transports. Wir sehen da ganz hohe Sterblichkeitsraten. Und das ist so dieser eine Bereich. Und wenn wir dann aber ja hier im Handel in Deutschland und dann im Wohnzimmer angekommen sind, muss man eben sagen, dass die Haltung von Wildtieren sehr anspruchsvoll ist, auch sehr zeitaufwendig ist und natürlich auch kostspielig. Und wir sehen natürlich, dass es sehr hohe Energiekosten gibt, Inflation. Also all das hat auch nochmal die Probleme tatsächlich verschärft, weil man muss ja bei Wildtieren sehr stark auf schauen, dass man die Umweltbedingungen aus dem natürlichen Lebensraum darstellt. Also wir sprechen da von Luftfeuchtigkeit, UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, sehr anspruchsvoll, auch der artspezifische, das Ernährungsverhalten dieser Tiere und auch das Sozialverhalten der Tiere wird ganz häufig eigentlich komplett ignoriert. Also es werden Einzeltiere gehalten, die beispielsweise in der Natur eigentlich in großen Schwärmen leben würden. Und da stellt sogar teilweise wissenschaftlich geführte zoologische Einrichtungen wirklich ja auch vor Herausforderungen und Privatpersonen natürlich noch mal mehr. Und eben trotzdem ist es einfach möglich, sich diese Tiere anzuschaffen. Und wenn wir halt auf solche Aspekte wie die Gesundheit schauen, dann haben wir da ein großes Problem, dass wirklich ganz viele auch der neuartigen Infektionserkrankungen ja Zoonosen sind. Wir haben es auch bei Corona gesehen. Also eben Krankheiten, die von Tieren auf den Menschen übertragen werden können und auch umgekehrt. Und das betrifft natürlich auch ganz stark den Wildtierhandel. Also wir gehen ja auch immer wieder in Bereiche dort rein, um diese Tiere rauszuholen, die noch gar nicht erforscht sind. Da gibt es neuartige Krankheiten. Und dieser Handel ist eben ein wirklich großer Risikofaktor für die Verbreitung von Zoonosen. Und das haben wir auch schon in der Vergangenheit gesehen von Affenpocken, Vogelgrippe oder auch Bornaviren.
Das war Femke Hustert von Vier Pfoten, der Tierschutzorganisation, die heute gemeinsam mit anderen Petitionen gegen Exotenhandel an Bundestagsmitglieder übergibt.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die meisten von uns haben wahrscheinlich einige Apps auf dem Smartphone. Unter anderem für das eine oder andere digitale Gerät im Haushalt, das ohne App nicht oder nur eingeschränkt funktioniert. Die Apps können allerdings einiges über ihren Nutzer verraten. Und damit hat sich die Stiftung Warentest gerade befasst. Ihr Beispiel: Lautsprecher-Apps. Datenschutz, Fehlanzeige? Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
Egal ob eine Soundbar für einen besseren Klang beim Fernseher, ein WLAN-Lautsprecher oder auch eine Bluetooth-Box. Wer solche zusätzlichen Funklautsprecher nutzt, braucht dafür meist eine dazugehörige App auf dem Handy oder dem Tablet. Wobei es aber Unterschiede gibt. Bluetooth-Lautsprecher zum Beispiel lassen sich vergleichsweise einfach einrichten, sagt Michael Wolf, Multimedia-Experte bei der Stiftung Warentest. Die Nutzung einer App sei hier keine unbedingte Voraussetzung.
Da braucht man die in der Regel für den Betrieb nicht zwingend. Da dienen die meistens eher dazu, irgendwelche Zusatzfeatures oder spezielle Einstellungen zu verändern, wie zum Beispiel den Equalizer oder so. Anders ist das bei den WLAN-Lautsprechern. Da braucht man die App tatsächlich in aller Regel, um den Lautsprecher überhaupt in Betrieb nehmen zu können und um ihn dann auch weiter bedienen zu können.
Doch haben die Nutzer solcher Apps mitunter ein Datenschutzproblem. Die Stiftung Warentest untersuchte 18 Lautsprecher-Apps, jeweils in der Android- und auch iOS-Version. Und 12 davon nutzten eine Tracking-Funktion,
mit denen man das Handy und gegebenenfalls dann vielleicht auch den Nutzer identifizieren kann und so zum Beispiel die Daten, die von unterschiedlichen Apps gesammelt werden, zu einem Nutzerprofil zusammenführen könnte. Auch Hard- und Software-Infos können dafür benutzt werden, die also erstmal ganz unschuldig erscheinen. Ein interessantes Detail ist, dass manche dieser Probleme nur bei der iOS oder nur in der Android-Version von bestimmten Apps auftauchen und nicht immer bei beiden.
Konkret, Informationen über das verwendete Handy und auch das Betriebssystem wurden oft übertragen, ebenso Daten über die Speicher- oder Displaygröße. Immerhin, den Standort des Handys gab keine der 18 Lautsprecher-Apps preis. Auch nicht die Adressbuchinhalte. Interessant, nur die App der Yamaha Soundbar Remote übertrug überhaupt keine Daten. Das gilt jedoch nur für die iOS-Version. Doch wie gehen die Unternehmen, die personenbezogene Daten sammeln, damit um? Eigentlich müssten die Datenschutzerklärungen darüber Auskunft geben. Laut Stiftung Warentest haben aber alle geprüften Erklärungen juristische Mängel. Michael Wolf.
Oft fehlen da zum Beispiel Informationen darüber, wie lange personenbezogene Daten gespeichert werden, oder es fehlen wichtige Hinweise auf Widerspruchs- oder Beschwerderechte. Manchmal scheitert es aber auch schon an der Sprache. Also wir haben bei 4 Apps Datenschutzerklärungen vorgefunden, die überhaupt nicht in deutscher Sprache vorlagen. Das ist nicht rechtens bei Apps, die auf den deutschen Markt vermarktet werden.
Insgesamt, so die Stiftung Warentest, gaben die Anbieter von Lautsprecher-Apps kein sehr vertrauenserweckendes Bild ab. Wer hier Wert auf Datenschutz lege, werde meist enttäuscht, auch wenn die Risiken noch überschaubar seien. Die Empfehlung von Michael Wolf ist eindeutig.
Wenn einem insgesamt beim Thema Apps mulmig ist und man seine App-Nutzung auf ein Mindestmaß reduzieren will, dann kann man zum Beispiel eher zu einem Bluetooth-Lautsprecher greifen, der nicht zwingend eine App braucht und nicht unbedingt einen WLAN-Lautsprecher, wo man die App auf jeden Fall zwingend braucht, mindestens um den Lautsprecher überhaupt erstmal in Betrieb zu nehmen.
Das war der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Was bisher über den Teileinsturz der Carola-Brücke in Dresden bekannt ist, hören Sie gleich in den Informationen am Mittag mit Dirk Müller. Und damit endet Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann.